Da muss auch vor allem der Arbeitgeber abgeholt werden, dass der den Mitarbeitern das Gefühl gibt, wenn du jetzt 5 Minuten mehr brauchst für deine Bewegungsausführung oder das mal zu lernen, sagen wir mal so, weil richtig heben, richtig oder falsch heben macht zeitlich keinen Unterschied. Aber es zu lernen ist für eine gewisse Zeit vielleicht ein Mehraufwand.
Ja.
So, wenn es aber drin ist, dann läuft das. Wenn aber der Chef schon das Gefühl gibt, das gehört dazu, das ist mir wichtig, dass du das richtig machst, dann hat er hinten raus auch einen gesunden Mitarbeiter und nicht jemand, der 4 Wochen im Krankenstand ist und vielleicht auf Kur muss und dann nochmal irgendwie wieder Reha und der Rücken und dann darf er nicht mehr richtig heben, kann nur mehr halb eingesetzt werden in Zukunft. Das ist ja nicht die Lösung.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK Classic. In unserem Podcast befassen wir uns mit Themen und Fragestellungen, die für alle interessant sind, die Führungsverantwortung, unternehmerische Verantwortung oder Personalverantwortung haben. Und heute geht es in unserem Podcast um das Thema, wie bleibe ich in meinem Handwerk gesund und fit? Dazu habe ich Gäste. Ich bin Kai Holm, Trainer im Bereich Personalentwicklung bei der IKK Classic. Und ich freue mich sehr auf Matthias Steiner. Hallo Matthias.
Hallo, danke für die Einladung.
Und Birgit Kennewick von der IKK Classic.
Hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass ihr da seid. Matthias, wir kennen dich oder die Öffentlichkeit kennt dich ein Stück weit natürlich als Olympiasieger 2008 im Gewichtheben. Mhm. Aber du hast auch eine Handwerksvergangenheit und nun bist du in unternehmerischer Verantwortung. Was machst du da ganz konkret?
Ja, der Leistungssport war ja ein Teil meines Lebens. Das waren knapp 20 Jahre an der Eisenstange. Dem Eisen bin ich auch im Handwerk treu geblieben. Ich habe Anlagenmechaniker gelernt. Das war die Grundvoraussetzung, um den Sport ausüben zu dürfen, damit ich überhaupt abgesichert bin, auch einen Beruf zu erlernen und fand Handwerk spannend, finde es bis heute spannend. Und ja, mein Weg heute nach dem Leistungssport, der hat sich dann entwickelt. Also ich habe den Leistungssport eigentlich aufgehört, weil es schon zu viel neben dem Sport gab. Und auch mit der Zeit wird man natürlich unruhig, was mache ich denn jetzt wirklich? Immer nur irgendwie das Gesicht in die Kamera halten ist schön und nett, aber auch das ist irgendwann vorbei. Weil man es vielleicht auch selbst nicht möchte und schon was Sinnvolles machen. Und das Sinnvolle hat sich herauskristallisiert, indem Ernährung und Bewegung mein Spezialgebiet ist und das aber in Form eines Unternehmens, in dem wir Leuten gesundes oder einfach besseres tägliches, ich will nicht sagen Fastfood, sondern tägliches, alltägliches Essen an die Hand geben. Deswegen habe ich dann Steiner Food gegründet, ein Startup oder mittlerweile ein Unternehmen, das Low-Carb-Lebensmittel anbietet. In allen Bereichen, von Brot, Brötchen über Nudeln, Kuchen, alles, was wir gerne essen, einfach in einer deutlich besseren Variante.
Das heißt ja schon, dass wir denn heute in unserem Podcast, wenn wir über Handwerk und lange gesund und fit auch sprechen wollen, du natürlich eine optimale Voraussetzung als Gesprächspartner natürlich hast. Handwerk, da kommst du her, du hast Sport gemacht. Ja. Und machst auch wahrscheinlich immer noch Sport und ernährst dich auch noch gesund und arbeitest in der Branche. Also insofern, glaube ich, haben wir eine gute Grundlage, heute miteinander zu sprechen. Und du dann natürlich den Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen was mit auf den Weg geben kannst.
Ich glaube, es ist immer wichtig, wenn man Leuten was erzählen möchte, dass man es zumindest selbst erlebt hat ja, und weiß, wovon man spricht.
Ja.
Ich kann nicht über Handwerker sprechen, wenn ich nie einen Hammer in der Hand hatte. Also das ist schon ganz, ganz wichtig, das mal erlebt zu haben und auch den Alltag so zu kennen,
ja.
die alltäglichen Beschwerden. Also schon nicht in der eigenen Welt leben, sondern wirklich in der Mitte leben.
Da steigen wir gleich nochmal tiefer ein. Birgit, ich habe dich eben vorgestellt als Mitarbeiterin der IKK Classic. Du warst Gesundheitsmanagerin dort und bist in der Branche sozusagen, so will ich das mal nennen, auch in diesem Arbeitsfeld tätig, betriebliches Gesundheitsmanagement.
Genau, ich bin seit 25 Jahren mittlerweile bei der IKK Classic und bin eingestiegen, indem ich in Betriebe reingegangen bin, in Handwerksbetriebe und die auch beraten habe hinsichtlich Gesundheit, wie kann man sich gesund ernähren, wie kann man sich gesund dann auch bewegen. Und habe da sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt und habe auch viele kleine Geschichten, wo man immer sagt, ja, genau das ist es. Man muss ein Leben nicht umkrempeln, aber man kann einfach kleinen Tipps nachgehen und so kann man für sich einfach das Beste rausziehen und vielleicht ein bisschen gesünder leben.
Matthias, wenn wir auf deinen Lebensweg zurückschauen, du hast Leistungssport gemacht, war dein, wie soll ich das nennen, Lebensstil immer gesund? Oder wie hast du ihn gesund gehalten?
Ich glaube, wir müssen das Wort gesund definieren. Das haben wir jetzt gerade schon in den ersten Minuten sehr oft gehört, das Wort gesund. Ich nenne es lieber bewusst. Denn wenn ich bewusster lebe, merke ich ja, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und dann komme ich in Richtung Gesundheit, weil wenn wir beim Obst beginnen, 10 Äpfel am Stück essen, ist ja auch nicht gesund. Irgendwann zerreißt es mich dann. Also das Ding ist, ist mir wichtiger bewusst und dann merke ich vielleicht mal in diesem Schritt, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Leistungssport, also der Sport an sich ist gesund, aber nur bis zu dem Grad, wenn ich bis ich an meine Grenzen gehe. Und dann ist Leistungssport natürlich schon für den Körper sehr fordernd. Aber ich habe mir einen Sportart ausgesucht, die sehr kontrolliert ist. Also der technische Ablauf ist sehr, sehr, sehr gleich. Es ist keine Fremdeinwirkung da. Ich habe einen Kraftaufbau, das heißt, der Muskel wächst schön mit. Und dadurch wird der Körper ganz gut gestützt und geschont. Also ich habe heute keine Wirbelsäulenprobleme oder Gelenksprobleme, weil ich immer den Muskel dazu hatte. Keine verrückten Drehungen und Bewegungen hatte. Also es ist schon eine, Gewicht ist schon eine, schon so Sportarten, die eher die gesünderen Sportarten sind im Leistungssport. Mir geht es heute sehr, sehr gut.
Das ist genau der Anknüpfungspunkt, wo ich nochmal weiter möchte. Du hast dann ja irgendwann aufgehört mit dem Leistungssport. Dann der Übergang in die Fragestellung, was mache ich dann? Was war denn da die Entscheidung und warum ausgerechnet Lebensmittelbranche?
Ja gut, zwischen Leistungssportende und Lebensmittelbranche sind jetzt nochmal 10 Jahre vergangen, bis ich wirklich dann am Ende des Tages gelandet bin. Und bei mir kam nicht die Frage auf, was mache ich denn, sondern ich habe aufgehört, weil es zu viel neben dem Gewichtheben gab. Das waren total spannende Welten, verschiedene Fernsehsendungen. Auch wenn man Let's Dance nimmt, waren eine ganz tolle Erfahrung, ja, sich selbst tanzen zu sehen oder tanzen zu lernen. Auch eine verrückte Sache oder eine schöne Sache. Auch tanzen, weiß man auch, ist sehr, 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 sehr gesund, eine gesunde Sportart. Aber das sind ja keine Berufe, die man dann macht. Das war vieles war Unterhaltung und ich habe gemerkt, ich kann da auch Leute mitreißen, mitbewegen. Das macht durchaus Spaß. Aber das Steckenpferd war dann insofern Ernährung, weil ich auf diesem Weg, in diesem Prozess von meinen 150 Kilo Körpergewicht, die ich hatte als Leistungssportler, auf 105 reduziert habe. Und da kommt zwangsläufig die Frage von jedem auf, wie macht er denn das? Welche Diät? Und da gab es noch keine Abnehmspritzen, die salonfähig waren. Und wie hat das denn gemacht, der Herr Steiner? Und warum ist er immer noch so glücklich und lustig und ja, hungert er denn nicht, geht es dem nicht schlecht? Und da war mir dann klar, okay, ich kann irgendwann diese vielen Fragen nicht mehr beantworten. Dann ist mein Buch entstanden mit meiner Frau zusammen, es war dann ein Bestseller, da habe ich Lesungen gehalten. In diesen Lesungen hat sich wieder gespiegelt, was die Bevölkerung wirklich für Sorgen und Probleme hat, was Ernährung angeht, Bewegung angeht. Und da ist es schon so, dass eigentlich so gut wie jeder etwas verändern möchte. Und da merke ich aber, und das, glaube ich, passt ganz gut hier in den Podcast rein, was auch betriebliche Gesundheit angeht, da ist sehr viel Schwarz-Weiß-Denken. Ich möchte was ändern, aber ich will nicht mein ganzes Leben ändern. Und die Angst davor, dass man alles ändern muss, die ist so groß, dass ich den ersten Schritt nicht gehe. Und diese Angst nehme ich den Leuten. Also der erste Schritt ist viel, viel wichtiger. Dann ändere ich kleine Dinge. Und dann muss ich nicht alles ändern, sondern nur, was mache ich denn vielleicht nicht optimal? Was könnte ich besser machen? Oder was tut mir gut? Und was tut mir weniger gut, um das rauszufinden. Und das ist im Endeffekt auch wie bei einem 100-Meter-Läufer. Um 100 Meter Zeit zu messen, brauche ich einen Startpunkt und einen Zielpunkt. Mhm. So, das Wichtigste ist aber der Startpunkt. Wo laufe ich denn überhaupt mal los? So, und wenn ich das nicht weiß, was soll ich denn dann ändern?
Das, glaube ich, ist eine gute Frage, aber auch nochmal anzuknüpfen. Birgit, betriebliches Gesundheitsmanagement von der IKK Classic. Wir haben 4 Handlungsfelder, bin ich ja selber dort beschäftigt, insofern weiß ich das, Bewegung, Ernährung, Stress und Sucht. Nun ist ja die Frage, wie kriegst du den Kontakt oder kriegt ihr den Kontakt zu den Menschen, um solche Fragen dann auch tatsächlich einerseits zu initiieren und umgekehrt dann auch umzusetzen, also ins Handeln zu kommen, ins Tun zu kommen.
Ja, also wir merken ja immer mehr auch, dass die Arbeitgeber einfach Arbeitnehmer suchen, die Lust haben, auch längere Zeit bei ihnen zu bleiben. Und beide Seiten sind eigentlich auch gewillt, gesund zu bleiben. Also sowohl die Arbeitgeber wollen gerne was dafür tun, als auch die Arbeitnehmer. Und das betriebliche Gesundheitsmanagement gibt es ja schon viele, viele Jahre. Früher hieß das vielleicht auch anders, aber das hat sich mittlerweile so etabliert, dass es einfach dieses BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement geworden ist. Und eigentlich bietet jeder Betrieb da auch etwas an, schon von jeher, dass er sagt, komm, wenn du zu mir kommst, dann ich stelle euch einen Obstkorb hin oder ich mache dies und jenes. Und den ein oder anderen Arbeitgebern war das zu wenig. Und dann haben die uns auch kontaktiert und gebeten, Mensch, könnt ihr uns nicht unterstützen? Ihr seid von der Krankenkasse, wir gehen dann hin und beraten, was wir alles anbieten und führen dann aber gemeinsam nicht nur mit den Arbeitgebenden, sondern auch tatsächlich mit den Arbeitnehmenden erstmal Analysen durch. Und in diesen Analysen stellt sich ja heraus, was so die Sorgen, die Nöte und auch die Wünsche von den Mitarbeitenden sind. Und ganz, ganz häufig geht es im Handwerk eben Richtung, wie kann ich mich richtig bewegen, dass ich auch in 20 Jahren noch gesund bin? Oder wie kann ich mich ernähren, wenn ich auf der Baustelle bin und es ist nur der Metzger nebenan? Geht es denn auch anders? Und da merken wir, wenn da so der erste Funke auch überspringt, dann sind die Leute auch wirklich gewillt, in Teilen sich erstmal Informationen einzuholen und dann auch was zu ändern. Und im Team geht es gemeinsam sowieso viel, viel besser. Und das sind so die Anfänge, die wir dann immer anbieten. Und dann geht es dann auch wirklich weiter.
Ich möchte das schon nochmal aufgreifen. So den Startpunkt, den ihr jetzt beide ja aus euren Perspektiven auch nochmal angesprochen habt. Ja, was kann ich denn jetzt konkret tun beim Thema Ernährung? Ich möchte direkt mal auf das Thema einsteigen. Was wäre für unsere Hörer genau der Startpunkt, um zu sagen, das gehe ich mal an, Matthias?
Also ganz wichtig ist, den Startpunkt zu suchen, wo stehe ich denn, was mache ich denn überhaupt? Mhm. Wenn ich jetzt als Matthias Steiner hergehe und sage, jeder Handwerker oder jeder Betrieb muss jetzt hergehen und ihr müsst mehr Nüsse essen und Naturjoghurt und Obst und nur Wasser trinken. Dann sagen mir die Hälfte, ja, mache ich ja schon. Die andere Hälfte sagt, wie? Hä? Kann man sowas überhaupt essen? Also das sind, ist erstmal die Frage, wie sieht denn überhaupt bei jedem Einzelnen der Tagesablauf aus? Ja, das, besteht das wirklich jeden Tag aus Leberkässemmeln und Limonaden und vielleicht noch ein Bier und was auch immer? Vielleicht auch vermeintlich gute Sachen wie Fruchtsäfte. Manchmal ist ja schon was, will was gern gut gemacht werden und ist vielleicht trotzdem falsch. Wenn ich diesen Status quo habe, dann kann ich dran da ansetzen und sagen, schau mal her, wenn du jetzt eine Leberkässemmel isst und eine Limonade dazu trinkst, dann gehst du mal 2 Stunden richtig, nicht schlecht, aber du bist müde. Das erklärt deine Müdigkeit und dann ist es schwerer, den Hammer oder die Zange wieder in die Hand zu nehmen und sich weiter zu bewegen. Die Mittagspause ist gleich wieder vorbei und das kann ich mit einer anderen Ernährung einfach besser machen. Da ist auch die Frage, was bietet ein Betrieb an? Es ist ein ganz kleiner Handwerksbetrieb, wo die Leute direkt von zu Hause auf die Baustelle fahren, muss ich mir selber was mitnehmen oder bietet es dann ein mittelständisches Unternehmen an, bieten die eine kleine Kantine an, wo sie was den Handwerkern mitgeben können. Der Betrieb, sollte man nachdenken, muss ich wirklich einen Snackautomat haben oder kann ich den Mitarbeitern was anderes anbieten? Ja, also ich muss erst mal gucken, sowohl im Betrieb als auch bei den einzelnen Leuten, vielleicht mit einer Form eines Fragebogens, natürlich anonym, erstmal den Status quo abzurufen. Und darauf kann ich, das ist diese berühmte Startlinie.
Ja.
Weil so ein allgemeingültiges Paket zu sagen, so ernährst du dich richtig und gesund, das ist, jeder Mensch ist nochmal anders. Ich meine, grundsätzlich müssen wir uns, ist Wasser besser als Limonade? Da brauche ich nicht von Mensch zu Mensch überlegen, wäre vielleicht für dich eine Limonade besser? Das schon. Aber es gibt ja schon ein Spektrum, wo sich jemand wohlfühlt, was jemand verträgt, was tut jemandem gut. Und das geht eigentlich eher nur über Abfragen und über einen Startpunkt zu klären. Und darauf kann ich dann aufbauen.
Nun haben wir dann ja auch noch in dem Zusammenhang noch unterschiedliche Berufe, also dementsprechend körperliche Forderungen oder Erfordernisse, die im Handwerk da sind, sei es Dinge heben, schwere Dinge heben.
Einseitige Bewegungen da.
Ja,
bei manchen Berufen.
Ja. Genau. Oder vielleicht auch unter Gesichtspunkten Sicherheitsaspekten das auch nochmal zu betrachten, wenn wir beim Thema Sucht, du hast eben das Bierchen angesprochen, ist jetzt auch unter Ernährungs- oder Getränkeaspekten einerseits zu betrachten, aber auch andererseits natürlich unter dem Suchtaspekt ja zu betrachten. Auch das.
Aber bei dem berühmten Bier muss man eins dazu sagen, wenn ich mal eine Analyse ging blöd, aber wenn ich so einen Status quo habe von jemandem, was er von früh bis spät macht, da muss ich ihn trotzdem am Ende des Tages fragen, was ist dir am wichtigsten bei diesem Tagesablauf und worauf könntest du am ehesten verzichten? Und wenn jemand sagt, am Abend, Mensch, eine Flasche Bier am Abend, das ist was Schönes, da freue ich mich drauf, dann werde ich den Teufel tun und sagen, das darfst du nicht mehr tun. Das nehme ich dir weg. Weil dann funktioniert der ganze restliche Plan nicht.
Ja.
Der ganze restliche Ablauf nicht. Und da ist eben zu sehen, greift er vielleicht zwischendurch öfter mal zu einer Limonade, die es gar nicht sein muss, oder eben zu einem Fruchtsaft, weil er denkt, er ist gesund.
Ja.
Und ich biete ihm lieber eine Schorle an, eine ganz dünne, oder vielleicht dann doch irgendwie nur einen ungesüßten Tee. Da soll sein Bier dann am Abend weiter trinken, wenn es ihm wirklich gut tut. Warum soll ich ihm das nehmen?
Das wirkt dann ja eher wie eine Strafe.
Naja, genau. Natürlich ist es wie eine Strafe. Naja, und da beginnt schon die erste Pflicht und der erste Zwang. Und dann sind die anderen Schritte, die er noch machen sollte, dann eigentlich unmöglich. Ja, und dann will er nicht. Und das meine ich mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, wenn ich dann vor allem das Wichtigste oder alles ändern muss und das Wichtigste sowieso, das geht nicht. Und auch Thema Süßigkeiten. Wenn ich gerne Schokolade esse, dann fange ich auch nicht erstmal da an. Oder ich ändere es langsam. Ich gehe in eine Richtung Bitterschokolade, die mir vielleicht auch schmeckt und mache vielleicht mal Abstände größer oder esse mal kleinere Stücke oder. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber das muss man mit in Betracht ziehen. Deswegen ist ein ganz klassischer Plan nicht, um wenn man es aber eben einfach gestalten will, ist erstmal, was kann denn der Betrieb überhaupt bieten? Was kann der Arbeitgeber bieten? Und wenn da an die Grenzen stößt, dann muss ich natürlich an den Mitarbeiter rangehen und sagen, so, was kannst du jetzt selbst machen? Wo stehst du? Was kannst du machen?
Das sind ja genau zwei Perspektiven. Birgit, du hast ja eben auch gesagt, wenn die Mitarbeiter wollen, ist ja das eine. Mhm. Und wenn die Verhältnisse das hergeben beim Arbeitgeber, ist ja das andere. Und natürlich muss der Arbeitgeber an der Stelle ja auch mitspielen. Was sind da deine Erfahrungen, wenn du im Handwerksbereich, in den Betrieben unterwegs warst?
Also wir hatten es ganz spannend mal einen Arbeitgebenden, der gesagt hat, er möchte nicht immer, dass diese Energydrinks getrunken werden und er stellt jetzt nur noch Wasser hin. Und das kam so von oben herab. Also er wollte das wirklich für die Mitarbeitenden und das war ihm auch wichtig. Und ich meine, der Hintergrund war ja auch gut. Aber die Mitarbeitenden, die haben dann gesagt, boah, nee, also das möchte ich nicht, was der Chef uns da sagt. Und dann kamen wir tatsächlich in dieses Thema Ernährung rein. Und bei uns ist es so aufgebaut, wenn sich jemand für ein Themenfeld entscheidet, dann geht das tatsächlich über 3x2 Stunden. Und es ist so, wie der Matthias gerade auch gesagt hat, es wird erstmal geschaut, wie ernähren sich die Leute? Also die stellen dann auch tatsächlich ihre Pläne mal auf über 1-2 Tage, was esse ich morgens, was esse ich zwischendurch, mittags, abends und dann wird da mal reingeguckt und dann wird auch gesagt, hey, das ist ganz gut, weil und das ist vielleicht nicht so gut, weil und dann wird drüber gesprochen, dann wird natürlich Hintergrundwissen auch vermittelt, damit die Leute auch wirklich wissen, warum es vielleicht geändert werden sollte oder warum nicht und diese Schokoladen oder Süßigkeiten, wie auch immer, die sollen ja erhalten bleiben, aber eben als Belohnungssystem. Und so kann man ganz langsam rangehen und den Menschen dann auch ein schönes Verständnis dafür bieten, zu sagen, hey, du kannst auch in Zukunft in Kleinigkeiten da wirklich was ändern und es tut dir und deinem Körper wirklich gut. Und es ist ja unser aller eigener Körper. Es ist ja nicht so, dass das jemand für mich macht, sondern das macht ja jeder für sich selber. Und das sage ich denen auch immer gerne, sage ich, mein Körper ist es nicht, ich bin raus. Stimmt. Und über diese Einsicht geht das ganz gut. Und was bei uns auch tatsächlich gemacht wurde, mal verdeutlicht, wie viel Zucker in zum Beispiel einer Cola drin ist oder in diesen Lebensmitteln, dass man das wirklich mal so ein bisschen separiert und häufig kommt dann so ein Aha-Effekt und okay, da muss ich ja nur ein bisschen zu beitragen.
Und da ist, glaube ich, ganz wichtig auch, dass derjenige versteht, wo Zucker hat man gehört und Zucker ist böse. Ja, Zucker ist grundsätzlich erstmal nicht böse, wenn man es mit Maß und Ziel einsetzt. Ja. Es ist vielleicht wichtig zu verstehen, es ist erstmal nicht lebensnotwendig. Der Körper kann ja aus Fett und aus Eiweiß auch erstmal Energie ziehen. So. Das heißt aber nicht, dass er nicht mehr Zucker essen soll oder muss, sondern das kann er durchaus machen. Aber wo steckt es denn drin? Und was richtet dieser Zuckerspiegel mit mir an? Also wenn der Handwerker mal weiß, er hat 5-mal am Tag eine wahnsinnige Zuckerspitze nach oben, dass er dann 1-2 Stunden danach immer müde ist und dass er dann wieder Hunger bekommt, obwohl dieser Hunger eigentlich ein Appetit ist. Wenn das mal ins Hirn vordringt, dann überlegt er sich vielleicht mal, was mache ich? Und dann ist im zweiten Schritt ganz wichtig, was habe ich für eine Alternative zu den Limonaden? Weil die gibt es in allen Geschmacksrichtungen. Aber was gibt es heute schon? Heute gibt es Teebeutel Kaltaufguss. Wenn ich die in das Wasser hänge 10 Minuten, das schmeckt wie eine verdünnte Limonade. Mhm. Das ist wirklich ein fruchtiger Geschmack und schmeckt auch leicht süß und ist aber ein ungesüßter Tee. Und ich habe das Gefühl, ich trinke was Limonadenähnliches, was wirklich auch schmeckt, fruchtig schmeckt und löscht meinen Durst. Und das sind so die Themen. Es gibt so gepresste Fruchtwürfelchen, die man ins Wasser, die sich auflösen, die man dann trinken kann. Es gibt alle möglichen Varianten. Das, glaube ich, ist erstmal wichtig zu sagen, nicht Wasser statt Limonade, sondern es gibt dann auch noch ganz viele Alternativen. Ja. Das ist wichtig. Und das war auch mein Antrieb bei meiner eigenen Firma. Das habe ich in den Lesungen gemerkt. Die Leute wollen sich alle besser ernähren. Die Frage war immer, Herr Steiner, darf ich Cola Light statt Cola trinken? Darf ich einen Joghurt Light statt Joghurt essen? Sie wollen das, aber sie wollen möglichst den Geschmack, den sie kennen. Und das ist verständlich, weil wir Gewohnheit sind.
Also, wo du das gerade sagst, heute Morgen im Hotel, Naturjoghurt oder Fruchtjoghurt?
So, und da ist es ganz wichtig, wenn ich weiß, wie viel Würfelzucker in einem Fruchtjoghurt drin sind. Unmengen. Ja, also das, 15 oder mehr. Weil je nachdem, wie viel ich mir nehme.
Also den habe ich gespart.
Heute. So, wenn ich hergehe, ich nehme mir einen Naturjoghurt, mache mir ein paar Nüsse rein, mache mir frische Früchte rein. Da habe ich aus den frischen Früchten die Ballaststoffe drin. Ich habe den Kauvorgang, was für den Körper schon enorm wichtig ist. Im Mund werden schon Kohlenhydrate verarbeitet. Und ich kann mir noch irgendwie, da gibt es noch teilweise Leinsamen dazu oder was auch immer. Da kann man selbst noch einen Schuss Honig reinmachen, wenn ich das möchte. Ist es allemal besser, als einen billigen Fruchtjoghurt zu nehmen, der nur gezuckert ist und im Zweifel aromatisiert. Mhm. Und allein das. Also ich habe nicht die Wahl zwischen Fruchtjoghurt und Naturjoghurt, sondern zwischen Fruchtjoghurt und Naturjoghurt mit dem, was ich gerne esse. Da kann ich sogar noch steuern. Da muss ich nicht irgendwas Vorgefertigtes. So, und das, ich gehe im Hotel und sehe das Buffet, finde das ganz toll, weil ich esse unheimlich gern Käse und Aufstrich und alles Mögliche. Habe mein eigenes Brot mit. Das ist nur statt dem billigen Toast. Aber der Rest bleibt gleich. Ich kann mir die Butter draufschmieren, ich kann mir meinen Lieblings-Emmentaler drauf machen und ich habe trotzdem gut gegessen, ballaststoffreich gegessen und bin satt. Und das sind die Kleinigkeiten. Ich habe vom Genuss her keinen Unterschied. Ich esse ganz normal Frühstück. Auch wenn mir jemand anderer zusieht, merkt er, okay, der Stein ist da völlig normal.
Ich glaube, das ist aber nochmal ein ganz wichtiger Punkt auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir reden ja auch über Verhältnisse auf Baustellen in Unternehmen und der Fragestellung, habe ich überhaupt die Zeit, darauf zu achten, unter Umständen, mich gesund zu ernähren? Oder mache ich das mal so eben nebenbei, auf dem Weg? Also ich merke das ja bei mir selber, wenn ich unterwegs bin. Nehme ich mir die Zeit zum Essen, zum ordentlich Essen, also angenehmen Zeitrahmen zu haben? Oder gehe ich unterwegs am Bahnhof irgendwo vorbei? Oder du hast eben gesagt, ist der Metzger nebenan, hole ich mir dann. Du hast eben von der Leberkässemmel gesprochen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt. Gesellschaftlich hat sich an der Stelle ja schon etwas verändert. Gefühlt muss alles höher, schneller, weiter. Möglichst schnell in der heutigen Zeit. Viel steht schnell zur Verfügung. Und ich glaube auch der Druck, der Arbeitsdruck, auch das ist ja auch nochmal ein Punkt. Vielleicht muss auch an der Stelle etwas getan werden. Wie seht ihr das? Oder was sind eure Erfahrungen in dem Zusammenhang?
Also Zeit wird immer wieder angeführt in den Unternehmen. Ah, habe ich ja keine Zeit für. Das muss nicht nur die Ernährung sein, das ist auch die Bewegung. Ah, eine korrekte Ausführung hier, wenn ich richtig hebe und trage, sage ich, sorry, wir können das gern mal stoppen, aber die Zeit kostet das gleiche, ob ich richtig oder falsch hebe. Und bei der Ernährung ist das genau das Gleiche. Also wenn ich jetzt irgendwo in den Laden reinlaufe, mir was Ungesundes oder was Gesundes kaufe, was nebeneinander liegt, also die Zeit kostet das Gleiche. Es ist wirklich, es beginnt immer im Kopf, ob man das wirklich möchte oder nicht möchte. Und dann ist Zeit eigentlich kein Faktor mehr dafür. Es sind nur das eigene Verhalten und auch die Verhältnisse, die man vorfindet. Und da kann man ganz, ganz viel steuern und eben auch in den Betrieben steuern.
Was wären denn aus betrieblicher Sicht, die Frage an euch beide, betrieblicher Sicht etwas, also gerade in diesem Thema Zeitfaktor oder ist ja vielleicht ein Glaubenssatz sogar, da etwas dran zu drehen, um das auch deutlich zu machen, wir haben gar kein Problem mit dem Thema Zeit und wir geben uns viel mehr Zeit für Gesundheit.
Ich glaube, da muss auch vor allem der Arbeitgeber abgeholt werden. Mhm. Dass der den Mitarbeitern das Gefühl gibt, wenn du jetzt 5 Minuten mehr brauchst für deine Bewegungsausführung oder das mal zu lernen, sagen wir mal so, weil richtig heben, richtig oder falsch heben macht zeitlich keinen Unterschied. Aber es zu lernen ist für eine gewisse Zeit vielleicht ein Mehraufwand.
Ja.
So, wenn es aber drin ist, dann läuft das. Wenn aber der Chef schon das Gefühl gibt, das gehört dazu, das ist mir wichtig, dass du das richtig machst, dann hat er hinten raus auch einen gesunden Mitarbeiter und nicht jemand, der 4 Wochen im Krankenstand ist und vielleicht auf Kur muss und dann nochmal irgendwie wieder Reha und der Rücken und dann darf er nicht mehr richtig heben, kann nur mehr halb eingesetzt werden in Zukunft. Das ist ja nicht die Lösung. Ja, die Lösung ist ja möglichst einen gesunden Mitarbeiter zu haben und ich glaube da vor allem den Arbeitgeber das Gefühl geben, du hast die Verantwortung, deinen Mitarbeitern das Gefühl zu geben, nimm dir Zeit für die richtige Bewegung. Aber auch da mit einem Programm, ich erkläre es dir wie. Und bei der Ernährung ist es dasselbe Thema. Den Zeitaufwand habe ich nur in einem überschaubaren Rahmen, in den ersten Wochen. Wo stehe ich? Was kann ich ändern? Aber wenn ich mir jetzt eine Leberkässemmel kaufe, ich muss mich auch wo anstellen. Dann wird die geschnitten, dann noch Senf dazu, dann wird die eingepackt, dann stehe ich an der Kasse. Das ist ja alles ein zeitlicher Aufwand. In derselben Zeit kann ich mir was anderes auch kaufen oder mir zu Hause was zubereiten und mitnehmen, da muss ich gar nicht irgendwo einkaufen gehen. Also die Zeit ist, die wird gerne hergenommen, das ist aber eher die Angst, dass dieses Unwissen, was ich weiß nicht wirklich, was ich machen soll, deswegen gebe ich Zeit an. Mhm. Weil das muss ja ein großer Aufwand sein, einen Joghurt mit Nüssen zu essen oder eine andere Form von Semmel zu essen, Brötchen zu essen, muss ein größerer Aufwand sein, als mir eine Leberkässemmel zu holen, das stimmt ja nicht.
Ja, da habe ich eigentlich ein ganz schönes Beispiel auch aus der Praxis. Ich war in einem Betrieb drin und habe eben mit den Azubis richtiges Heben und Tragen auch dann richtig trainiert und das mit denen auch durchgeführt. Und dann sagt der Azubi zu mir, und man muss da sagen, der Chef stand direkt daneben, ja, da brauche ich ja viel mehr Zeit, um das zu machen. Und dann gucke ich ihn an und dann sage ich, die Zeit ist es nicht, wir müssen das jetzt üben. Und dann gucke ich den Chef an und dann sage ich, ich glaube, der Chef hat kein Problem damit, dass wir das jetzt eine halbe Stunde lang üben und ihr das vielleicht tatsächlich jede Woche 5 bis 10 Minuten wiederholt, bis es wirklich drin ist. Oder lieber Chef, und dann habe ich den Chef auch angeschaut, so ein bisschen grinsen, er hat auch schon mitgegrinst, war ein bisschen älter und hat gesagt, nee, ich habe da keinen Schmerz mit mir. Es ist wichtig, dass du später wirklich keine Probleme hast. Lern es jetzt richtig. Und in anderen Firmen hatten wir gemischte Gruppen, vom Azubi bis zu welchen, die wirklich schon kurz vor der Rente standen. Und das war so nett, da standen die über 60-Jährigen neben den Azubis, haben so ein bisschen gegrinst. So, wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich jetzt keine Probleme. Hör gut zu. Und das war wirklich nett. Und das ist ja genau das, was es vermitteln soll. Und mittlerweile sind wir ja tatsächlich auch schon zum Teil in den Berufsschulen drin, um das eben auch zu lehren. Und es kommt schon so langsam, aber es braucht immer noch. Aber es wird so langsam, aber Thema Zeit ist eben kein Thema mehr.
Ich glaube auch ein Aspekt, das ist gerade beim Heben, dieses, man könnte ja dämlich aussehen. Ja, man hebt cool irgendwas auf und wenn es nur noch so was Kleines ist, ja, das ist meine Bewegung, die tut erstmal nicht weh. Aber über Jahre und Jahrzehnte, dann tut es einfach weh. Und auch da, das auch mal mit Zahlen zu verdeutlichen, jetzt habe ich zwar Woche für Woche viele Tonnen gehoben, aber immer richtig. Und mein Hebel war wie auch bei dem Kran, der ein Gegengewicht hat, immer optimal. Und wenn ich ein ganz leichtes Gewicht aufhebe, einen leichten Eimer oder irgendwas vom Boden aufhebe, und das jedes Mal falsch und mit dem falschen Hebel, dann kommt so ein Druck auf meine Wirbelsäule, eine Belastung drauf, das muss ich mit Zahlen, das lässt sich mit Zahlen belegen. Mhm. Ja, da gab es war ich schon in ganz tollen Fernsehsendungen dazu, dann den Unterschied zu zeigen. Was es ausmacht, wenn ich jetzt richtig hebe, in die Knie gehe, das richtig hochhebe oder falsch. Welche Belastung dann auf die Wirbelsäule kommt. Und wenn ich das mal gesehen habe, ja, dann mache ich automatisch die richtige Bewegung. Das ist normal.
Und da darf ich vielleicht tatsächlich noch ergänzen. Und das ist ja wirklich nur das Verhalten. Aber in dem Zusammenhang wird gerade in Betrieben auch die Verhältnisse angeschaut. Malerbetrieb, der seine neuen Eimer immer oben stapelt, die ja, ich weiß nicht, wie viel Kilo wiegen, die sind immens schwer. Also ich kriege den mittlerweile fast nicht mehr hoch, diesen Eimer. Dann haben wir einmal bei einem die ganze Werkstatt umgestellt, sodass die vollen Gebinde immer unten waren und nur die leeren, leichten Gebinde oben. Und dann gucken die uns an, na, das hätten wir eigentlich schon viel früher machen sollen. Ja, und genau sowas wird umgestellt. Oder wir haben tatsächlich dann die Arbeitsmittel markiert, immer wieder irgendwie ein rotes Band drum, dass man dran erinnert wird, auch mal das richtig zu halten. Und da haben uns die Arbeitgeber immer wieder gespiegelt, das war so klasse, da einen Impuls bekommen zu haben. Und deshalb, ja, nimmt man auch immer, wie gesagt, nicht nur das Verhalten, was ganz, ganz wichtig ist und an erster Stelle auch steht, aber auch die Verhältnisse und eben betriebliches Gesundheitsmanagement geht es eben darum, dass auch der Arbeitgeber dann das so einrichtet, dass das dann alles passt.
Ist ja auch verständlich, dass du als Arbeitgeber dann selber drauf kommst, weil du hast andere Sorgen. Du musst gucken, welche Baustellen habe ich, schaffe ich.
Also, den Platz optimal nutzen.
Alle Mitarbeiter da, wie sind die Umsätze? Und du hast ja tausend Fragen und jetzt kommen wir mit sowas auch noch. Und dann ist natürlich erstmal die Angst, das muss die Zeit sein. Und da ist es gut, wenn Leute von außen kommen, wenn man das extern anbietet, aber schon mit dem richtigen Argument. Ja, was will ich denn? Ich will ja jetzt nicht von dir deinen Betrieb zerstören, sondern im Gegenteil. Ja, ich will, dass es dir weiterhin gut geht.
Und ich darf die dämlichen Fragen stellen. Warum ist denn das so? Ich weiß nicht, war immer schon so. Kann man auch ändern.
Und manche Dinge musste man ja ändern, wie damals die 50 Kilo Zementsäcke, die sich ja Gott sei Dank geändert haben. Ich meine, da haben manche die alten Herrensprüche, ja, früher konnte ich das und heute gehen sie kurz vorm Rollator.
So, aber was haben sie gemacht? 20 Kilo Gebinde? Was sagen jetzt die Jungen? Prima, kann ich rechts und links einnehmen. Also, okay, zumindest ist es mal ausgeglichen.
Wenn man es richtig hebt, geht auch das.
Ja.
Oft besser als einseitig tragen.
Ja. Matthias, wenn du jetzt deine Kundschaft sozusagen die genauer anschaust, wer ist eigentlich ganz genau deine Kundschaft und wie sprichst du sie an? Was machst du denn konkret mit denen?
Ja, ganz witzig ist ja, dass
mehrere Fragen.
Wenn man so Unternehmen gründet, ist oft die erste wichtige Frage, um skalieren zu können, wer ist deine Zielgruppe?
Genau.
Die musst du definieren und es gibt nur eine Zielgruppe. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass es eben nicht nur eine gibt, weil wir haben zum einen automatisch viele Diabetiker, die zwar den ersten Schritt zur Tablette haben oder dann irgendwann zur Spritze, aber jetzt kaum die Möglichkeit haben, an der Ernährung Einfaches zu ändern. Natürlich zu sagen, lass die Kohlenhydrate weg und ess lieber mehr Salat und sonst was, das ist der schwierigere Weg. Aber zu sagen, ich esse weiterhin Brötchen oder Nudeln, dann wird es schwierig. Und das kann ich denen mal anbieten. Die habe ich. Die spreche ich aber nicht gezielt an, weil die finden mich insofern, als dass sie ja sehen, die lesen auch meine Nährwerttabelle und können auch mal sehen, oh hoppala, das ist ja optimal für mich. Die zweite große Zielgruppe ist für mich Frauen ab Mitte 30. Die haben zwei Kinder und sind aber noch in einem Alter, wollen weiterhin noch gut aussehen, aber es geht nicht mehr so leicht. Mit Mitte, Ende 30 wird es schwieriger. Der bevorstehende Wechsel ist ja auch noch da und so weiter und so fort. Das klingt lustig, aber das sind eine sehr große Zielgruppe. Und dann habe ich auch noch die Sportler, die sich natürlich, also natürlich ein Marathonläufer, der braucht eine andere Energie, als das ich ihm anbiete, aber es gibt sehr viele Sportler, die einfach dann auch nicht hinterher wahnsinnige Mengen essen wollen, weil beim Sport ist eine Sache auch sehr fatal und da können wir auch wieder ganz gern zum Handwerk übergehen. Auch der Handwerker, der jetzt regelmäßig sich draußen relativ viel auch bewegt, ist dazu verleitet, viel, viel mehr zu essen. Aber so viel mehr können wir uns gar nicht bewegen, als wir dann mehr an Energie brauchen. Und das ist die große, große Gefahr. Weil jetzt 7-8 Stunden am Bau zu arbeiten und dann 2 Liter Limonade zu trinken und eben die 3 berühmten Leberkässemmeln und vielleicht noch eine Tafel Schokolade, da ist eine Energiedichte da, das schaffe ich in 8 Stunden nicht weg. Das schaffe ich nicht weg. Und das ist das große, große Problem. Das ist auch die Gefahr bei Elektrorädern, die toll sind, bei E-Bikes. Ja? Mhm. Wenn du das Gefühl hast, du bist 60, 70, 80 Kilometer gefahren, und dann isst du aber hinterher einen Schweinsbraten mit 2 fertigen Nudeln und ein Bier dazu. Was hast du in den 80 Kilometer E-Bike nicht abgefahren? Auch nicht bei 80 Kilometer Rennradfahren. Mhm. Also da ist eine Energiedichte da.
Also selbst dann, wenn man selber tritt, nicht.
Also in 2, 2,5 Stunden, da verbrennst du nicht ganz so viel, wie man gerne hätte.
Ja. Ich stelle mir
Deswegen ist es umso wichtiger, natürlich regelmäßig zu essen. Und das ist jetzt auch ganz, ganz wichtig. Es geht auch sowohl beim Arbeiten als auch beim Sport nicht darum zu hungern, sondern mein Körper braucht die Energie. Und nur was esse ich? Und welche Pausen mache ich?
Ja, genau. Das wäre jetzt so für mich der Punkt. Wenn wir über einen Handwerksbetrieb nachdenken und die Fragestellung, du hast vorhin die Baustelle angesprochen, wann ist denn das sinnvoll, erstens zu essen? Und du hast von sinkenden Energielevels gesprochen. Ich nenne es jetzt mal Suppenkoma nach der Mittagspause oder nach der großen Mahlzeit. Wie macht man das denn sinnvollerweise über den Tag?
Nein, die Pausen, die ja grundsätzlich sind, ich weiß nicht, wie es in einzelnen Betrieben ist, aber bei uns war es so, um 7 Uhr ging es los und um 9:15, 9:30 hast du die Frühstückspause gehabt und da haben viele leider erst das Frühstück, überhaupt das erste zu sich genommen. Können manche nicht anders, okay, ist so. Dann um 12, 12.30 die Mittagspause und je nachdem, wo man aufgehört hat, vielleicht nochmal zwischendurch eine kurze Kaffeepause. Aber es geht darum, schon auch Frühstück ordentlich zu essen, Mittagessen ordentlich zu essen, aber nicht diese extrem hohe Kohlenhydratdichte, auch die schnelle Kohlenhydratdichte, dass man sagt, Limonade plus weiße Brötchen, damit es wahnsinnig schnell nach oben geht, weil nach einer Stunde, anderthalb schießt der Blutzucker so dermaßen nach unten, dass ich wieder Appetit und Hunger bekomme. Und in dieser Zeit, wo das so schnell geht, das macht den Körper so müde. Mhm. Der ist ja nicht erstmal nur vom Essen an sich, von dem gesamten Essen müde, sondern vor allem von diesem schnellen Kohlenhydrateinschuss. Und das wäre wichtig. Man kann regelmäßiger essen. Wenn jemand das Gefühl hat, er braucht alle 2 Stunden was, dann soll er zwischen noch Nüsse essen. Auch mal Gemüse, Karotten und so weiter. Das klingt erstmal so ein bisschen zu gesund, aber das ist ein Snack, wo ich das Gefühl habe, es tut mir gut.
Mhm. Und ist auch leicht mitzunehmen auf einer Baustelle.
Ist leicht mitzunehmen auf einer Baustelle, genau. Ja. Das kann auch der Apfel und die Birne sein. Natürlich hat ein Apfel Fruchtzucker und der Zucker steigt ein bisschen. Aber wenn ich mich bewege, macht es gar nichts. Also das ist immer gut auch zwischendurch. Und es kann auch mal ein Riegel sein. Ja? Da wäre es aber ganz gut darauf zu achten, dass er nicht extrem viel Kohlenhydrate und Zucker hat. Also auch beim Riegel geht es eher darum, dann ist es mir lieber, man isst ein bisschen fettreicher, weil das Fettreiche sättigt und der Körper zieht die Energie auch aus dem Fett. Mhm. Das können Nüsse so gut. Mhm. Ja, man muss sich mal vorstellen, Nüsse haben ja auch Kohlenhydrate oder Zucker, die kommen im Körper gar nicht an. Die kommen deswegen nicht an, weil sie so viel Fett haben, dass der Körper da die Kohlenhydrate gar nicht rausziehen kann, sondern die Energie nimmt er aus dem Fett. Und das macht Nüsse so toll.
Mhm. Ja. Wenn du in Betrieben bist, welche Erlebnisse hast du beim Thema Pausen? Wenn wir gerade bei dem.
Boah, das ist ganz unterschiedlich. Also von bis. Es gibt tatsächlich welche, die frühstücken morgens und wollen bis zum Mittag eigentlich gar nichts essen. Andere bringen das Frühstück mit, weil sie sagen, sie können morgens nichts essen. Also das ist, können wir gar nicht sagen. Und da gibt es auch keine Vorgabe. Und wir haben jetzt immer so von dem ganz klassischen Handwerksbetrieb gesprochen. Aber da gehören ja zum Beispiel auch Friseurinnen dazu, die ja nicht ganz so schwer arbeiten, aber trotzdem auch ja im Handwerk tätig sind. Und da muss man wirklich schauen. Und das ist das Schöne an unserem BGM, dass wir anbieten, dass wir das immer passgenau machen. und schauen, was ist es für ein Gewerk, wie arbeiten die körperlich, ist es stärker oder nicht ganz so stark, und darauf können wir dann auch eingehen und ganz unterschiedliche Lösungen anbieten. Also es gibt nicht diese Lösung, die ich immer rausziehe und so muss es immer sein. Nein, das ist ganz unterschiedlich, so wie wir Menschen ja auch alle unterschiedlich sind.
Also gerade wenn du die Friseurin oder das Friseurhandwerk ansprichst, da haben wir halt andere Belastungen, ne? Ganzen Tag stehen, also im Normalfall an der Kundschaft sozusagen.
Konzentriert sein, dass man trotzdem nichts falsch macht, Gespräche führen und so weiter. Und
Multitasking.
Multitasking. Und auch das Thema, was fand ich damals schon furchtbar, dass natürlich verstehe ich den Arbeitgeber, der gewisse gesetzliche Vorgaben hat, Pausen zu machen, die werden eingehalten. Es war bei uns aber das Problem, wenn du das Rohre verlegst und die Schweißnähte noch fertig kriegen willst, dann hörst du nicht um 12 Uhr auf, sondern erst um 1 Uhr machst dann Mittagspause. Ja, dann kam der Techniker, hat mal geguckt, die arbeiten noch gar nicht, machen jetzt Mittagspause. Dass man immer so Themen, auch dieses Gefühl von Kontrolle, also man muss schon ein gewisses Vertrauen haben, dass der Mitarbeiter bedarfsgerecht seine Pausen macht. Das finde ich viel wichtiger. Wir haben auch teilweise 2 Stunden lang nur Schuttsäcke getragen und Gasflaschen. Dann warst du erstmal platt und machst mal Pause. Und beim nächsten Mal hast du nur ein bisschen Kupfer gelötet und bist den halben Tag rumgesessen. Das sind unterschiedliche Bewegungen im selben Beruf. Und da finde ich schon, ich glaube, bewegen uns heute in einer Zeit, wo wir flexibel sein dürfen. Das ist schon wichtig, dass der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer merkt, das tut mir gut. Aber dieses bedarfsgerechte Essen, das muss ich erstmal lernen. Dazu muss ich aber verstehen, was Lebensmittel mit mir machen. Aber ein wichtiger Punkt ist wirklich, diese extrem hohe Energiezufuhr über viel zu viel Kohlenhydrate, die brauche ich einfach nicht. Deswegen wäre es ein ganz sinnvoller Schritt für mich, schon die ganzen Limonaden nochmal zu streichen. Also zu ersetzen mit anderen Geschmacksrichtungen. Das wäre ganz, ganz wichtig, weil da spare ich mir schon so viel, dass ich glaube oder fast ziemlich sicher bin, dass ganz viele Menschen an der Ernährung gar nicht mehr so viel umstellen müssen. Weil da spare ich schon ganz viel.
Ja. Also das wäre ein einfacher Tipp.
Das wäre ein einfacher Tipp. Und dann kommen natürlich dann die Menschen, die sagen, ich trinke sowas gar nicht. Ja, da muss ich woanders ansetzen.
Ja, okay. Ja. Aber das würdest du ja vorher rauskriegen.
Genau, deswegen meine ich, das muss ich rauskriegen im ersten Schritt.
Ich habe hier auf meinem Notizzettel 3 Mythen mir mal aufgeschrieben. Vielleicht könnt ihr dazu mal Stellung nehmen. Im Handwerk ist es ganz normal, dass der Körper irgendwann nicht mehr mitmacht, Birgit.
Kann man so gar nicht sagen. Wie wir es ja gerade auch schon gehört haben, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Belastungen. Und tatsächlich kann ich den Körper, wenn ich ihn, ich nenne es jetzt mal ergonomisch einsetze, dann kann ich ihn wirklich so einsetzen, dass das auch ein Leben lang funktioniert, so wie beim Gewichtheben, so wie Matthias ja auch schon gesagt hat. Das sind gesunde, geführte Bewegungen und das ist genau das Gleiche im Handwerk. Und ich sage den Handwerkern auch, ihr habt euer kostenloses Fitnessstudio immer dabei. Seid froh, seid stolz, dass ihr Handwerker seid. Vielleicht sollte man bei dem ein oder anderen Gewerk tatsächlich bedenken, dass man vielleicht Muskeln, die man nicht so oft beansprucht, extra trainiert oder die man zu häufig beansprucht, auch mal dehnt. Und dann habe ich aber ein super Gleichgewicht und ich vergleiche das immer ganz gerne mit den Sitzberuflern, die Handwerker sagen immer, oh, ihr Sitzberufler habt es ja gut, ihr müsst da nur hocken. Und die hocken, sagen, oh, den ganzen Tag sitzen. Es ist beides nicht gut. Also eine Kombi wäre natürlich spitzenmäßig, aber meine Handwerker sind in der Regel, wenn sie ihren Körper wirklich gut und weise einsetzen, gesünder. Und können damit auch den Stress besser abbauen, der natürlich auch im Kopf entsteht. Aber also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Insofern kann ich mit diesem Mythos aufräumen.
Matthias, Handwerkende verbrennen so viele Kalorien, da spielt es keine Rolle, was sie essen.
Ich glaube, das haben wir jetzt im Podcast schon ein bisschen mit aufgegriffen. Das ist ein ganz, ganz großer Mythos. Das ist nicht nur im Handwerk, auch im Sport selber ist es so, eine Stunde intensives Radfahren verbrennt nicht wahnsinnig viel Kalorien. Also da reden wir von 700 Kalorien. Und wenn wir als Beispiel 2 große Prinzenrollen hernehmen, ich glaube, ein Stück hat 300 irgendwas Kalorien. Also das ist schon sehr, sehr viel. Also wenn ich 2, 3 Stück davon esse und ich fahre eine Stunde Rad, ist das weg. Ja, nur das. Ja, dann gehe ich Schnitzel essen, dann gehe ich Kartoffelsalat und dann trinke ich noch eine Limo dazu und wenn es eine Schorle ist. Also das ist ein Mythos. Klar, viel bewegen macht auch müde und man hat das Gefühl, man hat das gemacht. Ich brauche vielleicht ein bisschen mehr, aber dabei ist es umso wichtiger zu schauen, was kann ich denn mehr essen? Und da auch, glaube ich, die gute Botschaft ist, dass ich beispielsweise von einem Naturjoghurt mit Nüssen und vielleicht einen Schuss Honig drin deutlich mehr essen kann als irgendwas Süßes. Ja, weil eine Tafel Schokolade hat 20 Würfel Zucker. Das muss ich mal mit einem Naturjoghurt plus Füllung, plus Heidelbeeren und Himbeeren und so weiter erstmal hinkriegen. Ja, und
dann ist der Tagesbedarf schon an Hunger gestillt.
Da verstehe ich schon den direkten Vergleich zu sagen, na gut, zur Tafelschokolade greife ich wirklich schnell hin, die kaufe ich, und beim Joghurt, die muss ich mir erst mal machen. Ja, das ja, aber da findet sich irgendwo ein Zeitpunkt, wo ich das einfach mitnehmen kann, und ein Joghurt von zu Hause mitnehmen, der kann noch ein paar Stunden ungekühlt sein, der kippt nicht sofort. Mhm. Also das ist auch nicht dieses Argument, sondern es geht nur darum, einmal zubereiten, mitnehmen.
Das mit dem Zubereiten, da fällt mir gerade noch, natürlich aus Kinder- und Jugendzeiten natürlich noch etwas ein. Obst zu essen ist ja manchmal, ist ja auch gesund, hast du eben ja auch selber gesagt, zwischendurch. Aber noch schöner ist ja, wenn es zubereitet ist. Ne? Also schon geschnitten, so war ich als kleiner Junge drauf. Wenn Mama das geschnitten hat, dann war die Sache gut.
Ja, solange es nicht geschält ist, ist alles
gut. Ja, genau, das war's. Aber geschnitten. Einen ganzen Apfel habe ich früher nie gegessen.
Jetzt sind wir bei erwachsenen Menschen. Aber wenn wir bei Kindern sind, wäre es noch viel besser. Ich lasse das Kind mitschneiden.
Ja.
Weil das ist oft ein Erlebnis, dann auch ganz, ganz toll. Ich schneide selber, ich schneide mir meinen Finger, oh je, Drama. aber dieses Gefühl, ich selber was zuzubereiten und dann selber das zu essen, ich habe das bei meinen Kindern gemerkt, das ist schon. Man muss sie manchmal zu diesem Glück zwingen, ja, auf die Reise da mitnehmen. Aber das macht was.
Aber ich glaube, du hast vorhin von Bewusstsein
gesprochen. Ja, genau.
Ich glaube, das schafft dann auch Bewusstsein frühzeitig. Genau. Ich glaube, das ist so genau dann der Aspekt.
Richtig.
Okay, ein Mythos habe ich noch. Jeder Angestellte ist selbst für seine Gesundheit verantwortlich. Das ist nicht Problem des Arbeitgebers.
Grundsätzlich würde ich dem erstmal zustimmen, ja, aber der Arbeitgeber kann das in einem ganz, ganz großen Maße einfach unterstützen, indem er sagt, hey, ich bin auch dafür und ich stelle hier den Obstkorb hin und ihr dürft euch jederzeit bedienen, ihr bekommt immer Wasser mit auf die Baustelle oder ich stelle das Wasser hinten irgendwie in unseren Snackraum rein. Insofern, also ich denke beidseitig, aber klar, das eigene Verhalten, das steuert natürlich jeder erstmal im ersten Schritt für sich selber.
Wenn die Rahmenbedingungen eben geschafft sind.
Genau.
Ich finde, der Arbeitgeber hat nur so lange die Pflicht, dass er eben möglichst keinen Snackautomat, sondern eben lieber die Wasserflaschen hinstellt, frische Obst-Gemüsekiste hinstellt, solche Dinge bietet. Und den Rest, wenn du dir was anderes kaufen willst von deinem eigenen Geld, dann ist es dein Problem. Wenn du glaubst, es tut dir gut, dann tu das. Also da darf man auch, das ist auch, Vorschriften bringen nichts. Aber ich glaube, je mehr ein Arbeitgeber da was bietet, umso mehr greifen mit der Zeit Leute hin.
Das wäre meine Frage. Wäre das nicht auch eine Frage der Attraktivität eines Arbeitgebers, zu sagen, pass mal auf, ich biete das hier, was jetzt auch immer, und schaffe damit auch, wie soll ich das nennen, zumindest mal Beschäftigtenbindung.
Total.
Ich kenne ja auch Unternehmen, die schon dann deutlich größer, die dann teilweise ein eigenes Fitnessstudio haben.
Okay,
ja. So, das geht nicht mit einem 10-Mann-Betrieb, das weiß ich auch.
Doch,
aber
das kann auch gehen.
Kann auch gehen und alles, das ist schon klar, das kann ich jetzt nicht erwarten, das will ich damit sagen. Aber was schafft das? Und da muss nicht jeder reingehen. Aber oft ist ja, das kenne ich von mir selber, ein Fitnessstudio, ich muss erstmal da hinfahren, Tasche packen, dort dann vielleicht auch duschen, mag ich nicht unbedingt. Und das ist ein Riesenaufwand. Dann sind viele Leute, die ich vielleicht, da fühle ich mich nicht wohl. Aber in dem Betrieb, auch mit Kollegen vielleicht oder keine Ahnung, Squash-Spieler, was auch immer, egal was. Aber das schafft etwas, die Hürde der Zeit ist auch weg. Ich kann direkt nach der Arbeit das machen, mache ein bisschen was, muss ich lange sein, eine halbe Stunde, und dann gehe ich wieder. Und es hat was gebracht. Das kann auch sinnvoll sein. Das ist aber schon ein Schritt, das kann ich nicht von jedem Arbeitgeber verlangen.
Ja, aber wir merken doch immer wieder, dass einfach auch alte Betriebe, die vielleicht auch in alten Gebäuden sind, Seniorchefs, Chefin sind raus, dass die auch Räumlichkeiten nutzen und einen Raum so herrichten, dass da vielleicht tatsächlich irgendwie ein Fahrrad steht oder eine Matte oder ein paar Hanteln, die sie nutzen können. Und wir hatten neulich erst wieder einen Metzgerbetrieb in Stuttgart sogar, mitten in der Innenstadt, hat eine Kollegin betreut. Und die haben die Räumlichkeiten dafür genutzt, da ein paar Fitnessgeräte reinzustellen, haben das dann nicht nur eröffnet, sondern den Mitarbeitenden auch gleich gezeigt, wie funktioniert's. Und hey, ihr Lieben, ihr könnt das nutzen. Und das wird auch genutzt. Und also zum Glück, das ist kein Einzelfall jetzt, sondern das ist tatsächlich, kommt immer mehr. Aber wie du schon sagtest, ich kann es nicht erwarten.
Das wäre ein guter Ort. Ganz wichtig wäre, dass der Chef selber oder die Verantwortlichen selber da trainiert.
Mhm.
Das wäre ein guter Ort, dass wirklich jeder Mitarbeiter auch da mal ungezwungener mit seinem Arbeitgeber sprechen kann.
Mhm.
Ja? Weil da ist man auf einer anderen Ebene. Das finde ich ganz, vor allem wenn man auch sieht, mein Arbeitgeber, mein Vorgesetzter trainiert da drin, dann mache ich das auch. Das ist doch was ganz anderes. Kenne ich auch alles. Das ist ganz, ganz toll.
Wenn wir sind so langsam kommen zum Ende. Wenn ihr so ein Fazit oder ein Plädoyer für das Thema, wir bleiben jetzt mal bei Ernährung und Bewegung insbesondere, abgeben müsstet, dürftet, Was wäre das so? 3, 4 Sätzen aus deiner Sicht, Matthias.
Nein, das Plädoyer ist tatsächlich, das ganz wichtiges Wort für mich ist Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein. Mhm. Was tue ich, was mache ich, was tut mir gut, was tut mir weniger gut? Und das Gleiche gilt für den Arbeitgeber, dass er auch sagt, was sind meine Möglichkeiten, meine finanziellen Möglichkeiten, meine zeitlichen Möglichkeiten, aber einfach Bewusstsein schaffen, dass ein gesunder Körper einfach viel, viel länger leistungsfähiger ist. Ja, und das ist nicht einfach nur, ja, der wird sich schon bis zur Rente retten und dann ist es sein Problem. Ja. Am Ende zahlen das auch wir.
Ja.
Wir zahlen dann auch, wenn wir von 60 weg Krankenfälle sind und ständig im Krankenhaus sind oder ständig operiert werden, bezahlen wir alles mit. Also wir müssen uns schon ein bisschen bewusst machen. Also sich seiner Selbstbewusstsein, was tue ich, das wäre für mich ganz, ganz wichtig. Mhm. Nicht bei anderen schauen, sondern bei sich selber schauen, was tut mir gut. Mhm.
Ja, dem kann ich mich letztendlich nur anschließen. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Wir haben nur den einen Körper, den wir bekommen haben. Und da müssen wir wirklich schauen, wie möchte ich mit meinem Körper umgehen? Und wie möchte ich vielleicht auch in 10 Jahren oder in 20 Jahren mit meinem Körper umgehen? Und da sollte jeder auf sich selber gucken. Und mittlerweile gibt es so tolle Angebote eben für die Arbeitgebenden im Präventionsbereich, der ja in Deutschland sehr, sehr stark auch gefördert wird. Und da kann ich den Arbeitgebenden nur empfehlen, diese Angebote wirklich anzunehmen und auch gerne auf uns, auf die IKK Klassik zuzukommen, gerade im Handwerksbereich. Wir kommen immer auch gerne mit einer Beratung dann in den Betrieb und schauen erstmal, wie das funktionieren kann. Und es gibt immer tolle Lösungen. Und ich habe wirklich noch von keinem Projekt gehört, was irgendwie abgebrochen werden musste, weil es nicht gut war, sondern jeder ist immer rausgegangen, hat gesagt, boah, ich konnte so viel rausziehen. Und insofern auch an der Stelle wirklich die Arbeitgebenden bestärken darin, sich da vielleicht auch an uns zu wenden oder woanders dann auch die Hilfe oder Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Auch wenn ich selber nicht weiß, auch tatsächlich Menschen zu fragen und Institutionen zu fragen, nehmen wir die Krankenkasse, oder dich als Unternehmer zu fragen, könnt ihr mir helfen in diesen Themen? Also so etwas dann auch aufzugreifen. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Da ja, nicht scheu zu sein.
Genau, die Eigenverantwortung ist schön und gut, aber es ist nicht immer gepaart mit Eigeninitiative. Und das ist immer das Problem, weil wir Menschen ja so gepolt sind, den bequemen Weg zu gehen. Ja. Den erstmal bequemen Weg.
Ja.
Da gibt es so ein ganz kleines Beispiel, das finde ich immer spannend, dass man das ganze Leben umlegen kann. Fahren wir mit der U-Bahn. Wir haben eine Treppe und eine Rolltreppe. Und egal in welcher Stadt, 90% nehmen die Rolltreppe. Und wenn die Traube noch so lang ist und die Leute, da warten sie sogar. Und die Treppe nebendran ist frei. Ja. Und das ist für mich wirklich faszinierend. Habe ich keine Rolltreppe, dann gehen 100% hoch. Die dann im Rollstuhl sitzen, haben eh einen Fahrstuhl. Wenn es zum Fahrstuhl geht, dann kaum jemand, weil der dauert dann doch zu lang.
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel. Und deswegen schon Eigenverantwortung ja, aber die Initiative muss schon auch ein bisschen von oben herabkommen, eben vom Arbeitgeber im besten Falle oder eben dann auch von der Krankenkasse, wenn es dann Angebote gibt. Vielleicht auch mit, ich bin nicht weiter vorgreifen, aber in Verbindung mit Prämien. Weil je gesünder ein Patient ist, umso weniger kostet er auch die Kassen.
Das ist ja genau der Punkt, absolut. Also wenn es dann ja, du hast es ja eben schon mal angesprochen, wenn ich meine Mitarbeiter verfügbar habe, gesund verfügbar habe und lange gesund verfügbar habe, wie soll ich sagen, da sparen ja alle dran. Ja. Der Arbeitgeber hat den Mitarbeiter, der kann Aufträge erledigen, wie auch immer. Die Krankenkasse spart letztendlich Gesundheitskosten im weitesten Sinne, ob das nun die Operation ist, die Arbeitsunfähigkeit, die Behandlung, wie auch immer, also das Geld, was dahinter steckt. Mhm. Ich glaube, das ist für die gesamte Gesellschaft nur ein Gewinn.
Ja.
Definitiv. Und wir zahlen ja auch einen Bonus aus, wenn jemand mit uns das BGM durchführt und tatsächlich auch die Mitarbeitenden dann motiviert, da mitzumachen. Und dann gibt es da von uns noch ein kleines Goodie obendrauf. Und ich denke, das ist immer eine schöne Sache insofern. Also
Win-win-win.
Auf jeden Fall.
So geht's.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich heute.
Dankeschön.
Schön, dass ihr da wart.
Danke auch.
Ich möchte auf weiteres hinweisen. Für heute ist der Podcast Alles geregelt beendet. Vielleicht haben Sie ein paar Minuten Zeit, um in der Podcast-App für uns eine Bewertung abzugeben. Und wenn Sie Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gerne an allesgeregelt@ikk-klassik.de oder auf den bekannten Social-Media-Kanälen sind wir erreichbar. Bis dahin, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke.